SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die vierte von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Der Tag des Mieczysław Wojnicz ist, nach dem Kurplan des Dr. Semperweis, streng durchgetaktet. Sehr frühes Aufstehen, erst Gymnastik, dann Frühstück um 7, Spaziergang und Kneippbäder, zweites Frühstück, Liegekur, Mittagessen, Kaffee, Liegekur, Spaziergang, Vesper um 4, Abendessen um 7, schlafen, viel schlafen. So könnte alles seinen geregelten, geruhsamen Gang gehen. Doch schon an Mieczysławs erstem Tag passiert etwas Schreckliches. Die Frau seines Gastwirts Wilhelm Opitz ist tot. Es heißt, sie habe sich erhängt. Mieczysław findet die Tote quasi aufgebahrt auf einem Tisch im Speisezimmer, als er von seinem Spaziergang zurückkommt, und ist erschüttert. Seine Gedanken schweifen ab zu Glyceria, der Köchin und Kinderfrau im Haus seines Vaters, die einzige Frau im Grunde, die er kennt, denn seine Mutter starb kurz nach seiner Geburt und sein Vater wollte von da an von Frauen nichts mehr wissen. Es liest Timo Weißschnur.
So war die einzige Frau, an die sich Mieczysław Wojnicz im Grunde erinnern konnte, die er aus der Nähe gesehen und im Einzelnen wahrgenommen hatte, Glyceria. Sie hatte ihn bemuttert, zumindest in der Küche, hatte ihm leckere Bissen zukommen lassen, doch da ihre Macht im Korridor endete und nicht über die Schwellen der Zimmer reichte, wurde der kleine Mieczysław lediglich in der Küche gehätschelt. Hier versuchte Glyceria, dem Buben das Schicksal als Halbwaise zu erleichtern. Sie gab ihm einen Löffel Buchweizenhonig auf einen Teller, oder sie schnitt ihm ein knuspriges Brotscherzerl ab und bestrich es dick mit frischer Butter. Mit dem Essen verband der Bub nur gute Erinnerungen. Diese Zeichen von Wärme und Zuwendung empfand der junge Wojnicz voller Dankbarkeit, und die Empfindungen hätten sich, wer weiß, in engere Zuneigung, ja Liebe verwandeln können, doch ließ es der Vater nicht zu. Er behandelte Glyceria strikt als Bedienstete, biederte sich nie bei ihr an, war voller Misstrauen gegenüber der mollig bejahrten Frau in ihren Röcken, Rüschen und Hauben. Ja, er verachtete ihre Leibesfülle, hegte den Verdacht, dass sie heimlich von den Vorräten esse, weshalb er ihr auch weniger zahlte, als üblich gewesen wäre. Als Glyceria gegangen war, kam Josef. Er machte zumeist Piroggen und briet Fisch, den er auf dem Markt kaufte. Am Sonntag gingen Vater und Sohn in ein Restaurant in der Tribunalska-Gasse. Dort zelebrierten sie ein Mittagessen mit Suppe, Hauptgericht und Dessert. Und für den Vater gab es noch einen kräftigeren Schluck und einen Kaffee. Gleichsam als Beweis dafür, dass man sich auch ohne Frauen und ohne klägliche Köche zu helfen wusste. Als Mieczysław Wojnicz den leblosen Körper im Salon sah, kehrte Glyceria in allen Formen und Einzelheiten wieder, die das Wesen einer Frau ausmachten. Falten, Rüschen, Schößchen, Spitzen, Schulterpassen, das ganze Heidentum der Stoffe, die den weiblichen Leib verhüllen sollten. Und er erkannte in diesem toten Menschenbündel auf dem Tisch seine Kindheit wieder, seine Mutter, vor allem aber seine Glyceria, die das Haus Wojnicz vor so langer Zeit verlassen hatte, in Tränen aufgelöst, zutiefst verletzt von January Wojnicz, seinen Beleidigungen und haltlosen Vorwürfen. Wojnicz, im Innersten aufgewühlt, hörte Geräusche, Schritte und Gemurmel. Er wollte nur noch fort von hier, entkommen aus diesem Haus, das zum Ort eines gewaltsamen Todes geworden war. Es glückte ihm, unbemerkt durch den Salon zu eilen, und erleichtert begab er sich auf einen langen Spaziergang, von dem er so bald nicht zurückkehren wollte ins Gästehaus. In Görbersdorf selbst gab es jedoch nicht allzu viele Spazierwege außer der Strecke, die die Kurgäste sich ausersehen hatten, vom Sanatorium in den oberen Teil des Dorfes. Auf diesem Weg kam man an einem hübschen Holzkirchlein vorbei. Dahinter erhoben sich entlang der Hauptstraße einige stattlichere Häuser, deren Namen in schmucker Schrift über den Eingängen prangten. Villa Elisa, Villa Schweiz, Villa Adelaida und dergleichen. Bei der Kirche gabelte sich der Weg. Wer die rechte Abzweigung nahm, ging durch den Park bei der nicht allzu großen Brunnenhalle bis zu einer kleinen russisch-orthodoxen Kirche, die offensichtlich für die russischen Kurgäste errichtet worden war. Russen. Wojnitsch waren sie schon aufgefallen mit ihrem zur Schau getragenen Reichtum und innervierend lärmendem Gebaren. Hinter dieser Kirche lagen zwei Teiche, über deren Spiegel träge Schwäne glitten, dann wieder einige Villen und ein vornehmes Restaurant, das er gerne besucht hätte, und sei es nur für ein Glas Limonade. Doch als er dort den stocksteifen Frommer erblickte, machte er eilig wieder kehrt. Hinter dem Restaurant erhob sich steil der bewaldete Hang, der einen ewig feuchten, gleichsam beleibten Schatten auf das russisch-orthodoxe Kirchlein und das Restaurant warf. Wer hingegen den Weg geradeaus weiterging, und diese Wahl traf unser Wojnitsch, nachdem er an die Gabelung zurückgekehrt war, lief nun ständig bergan, überquerte mehrfach den sich windenden Bach auf allerlei Brückchen und Stegen. Die Häuser wurden kleiner, als gelte das Prinzip, je höher, desto schlichter. Das letzte Haus war ein ansehnliches Forsthaus, aus mächtigen Balken errichtet, hier wohnte ein älteres Ehepaar. Eine kleine Windmühle stand im Garten, weiterhin tummelten sich geschnitzte Vögel und Haustiere im Miniaturformat. Alle Spaziergänger blieben hier stehen, um zu verschnaufen und die Menagerie zu betrachten, ehe sie sich daran machten, weiter dem steilen Weg zu folgen, der nun in die dunklen Gefilde des Waldes klomm. Die feste Straße wurde jetzt zum schmalen, steinigen Steig, und von Zeit zu Zeit holperten Fuhrwerke heran, von Ochsen gezogen. Sie brachten Holz aus den Bergen oder Ladungen von Holzkohle in herrlich satter, dunkelbrauner Farbe. Im Gehen betrachtete Wojnitsch die vornehmen Häuser. Als er sie alle gesehen hatte, sammelte er das frühe Herbstlaub. Als erstes hatten sich die Blätter des Bergahorns gerötet, der hier zahlreich wuchs. Auch einige Tulpenbäume gab es. Und so sehr beschäftigte Wojnitsch die Suche nach Blättern mit der schönsten Farbgebung, dass er vergaß, was sich im Gästehaus für Herren zugetragen hatte. Ja, wir weiblichen Wesenheiten erzählten noch nicht von dem Herbarium in seinem Koffer, das bald schon seinen festen Platz auf dem Nachttisch haben sollte, um oftmals betrachtet zu werden. Bei seiner Ankunft bereits hatte Wojnitsch beschlossen, dass er Blätter sammeln würde. Die Farben waren atemberaubend, solche Töne gab es nur in den Bergen. Manche Arten konnte man freilich auch in Lemberg finden, den Ahorn etwa, ein Meister der farbigen Vielfalt, ebenso die Buche, deren Verbreitung in den Grenzen jenes Raumes liegt, der Europa heißt. In einem eventuell zu denkenden Wappen Europas sollte dieser Baum vielleicht zu sehen sein. Die anderen Pflanzen verblühten und welkten bereits. Wojnitschens Herbarium würde sich wohl nur um das Herbstlaub bereichern. Das Fest des Blätterfalls, es hatte begonnen. Als weckte die Nähe des Todes ungeahnte Energien in den Bäumen, Kräfte, die ihnen gestatteten, nicht die Erhaltung des Lebens fortzuführen, sondern feierlich zu sterben. Die Abendmahlzeit wurde sehr spät serviert an diesem Tag. Längst schon ist die Dunkelheit hereingebrochen. Im Speisezimmer brennt nur die elektrische Lampe über dem Tisch, eine Glühbirne in einem durchsichtigen Schirm, auf dessen Boden ein totes Insekt zu sehen ist. Das gelbliche Licht fällt auf den Tisch, den ein besticktes Leinentischtuch bedeckt. Trauben von reifen Holunderbeeren, die Farben des Garns sind schon verblichen. Im Schein der Glühbirne schimmern die weißen Teller, blitzen die Messer und Gabeln. Wir aber glauben, dass das Interessanteste stets im Schatten verbleibt, im Unsichtbaren. 5 Paar Füße unter dem Tisch. Und gleich erscheint das 6. Jedes Paar beschuht. Das erste erkennen wir wieder. Es sind die abgewetzten Schuhe, die wir gestern auf dem Bahnhof sahen. Lederschuhe mit dünnen Sohlen. Nun stehen sie brav, einer neben dem anderen und bewegen sich nicht. Dafür links von ihnen 2 überaus regsame Exemplare, schwarz mit weißen Kappen. Hier in den Bergen wirken sie fehl am Platz. Etwas Städtisches strahlen sie aus. Sie kommen aus Ladenpassagen und Kunstgalerien. Ihre Eleganz ist schon verblüht, doch die Bewegung gefällt uns, welche die Füße fortwährend mit ihnen ausführen. Die Fersen steigen in die Höhe und sinken wieder. Als nächstes geschnürte Lederstiefel, die bis über die Knöchel reichen, tadellos mit Schuhwachs eingecremt. In kleinen, verschwommenen Reflexen wirft die polierte Oberfläche das Licht im Salon zurück. Licht im Exil. Die Spitzen berühren sich auf kindliche Weise. Links daneben tauchen Holzpantinen auf. Füße in dicken Wollsocken gleiten heraus, befreien sich aus dem sargähnlichen Schuhwerk, um sogleich miteinander Schabernack zu treiben. Die Füße reiben sich aneinander, tapsen hin und her. Dann ein traurig wirkender Schuh, ohne Schnürung, zum Hineinschlüpfen. Eine schmale Fessel, an der ein selbstgestrickter Strumpf eng anliegt. Der zweite, der zu diesem Paar gehört, ruht auf einem Knie. Eine schlanke Hand mit blassen Nägeln streicht darüber. Im Dunkel unter dem Tisch scheinen die Nägel zu phosphoreszieren. Wie wehmütig stimmen die Hand, ihre dünnen Knochen, ihre milchig blassen Fingernägel. Das nächste Paar, elegante Oxford-Schuhe, große Füße in wollenen Socken stecken darin. Der eine Schuh steht ruhig, der andere pocht, als hätte ihn etwas in Zorn gebracht, in unregelmäßigen Abständen auf den Boden. Wojnicz hatte sich zurückhaltend vorgestellt. Angesichts des Ernstes der Situation schien es ihm angeraten, es dabei zu belassen. Auch war ihm daran gelegen, der Runde keinen Grund zu geben, ihn mit Fragen zu bedrängen. Die Vorstellung erfolgte, ehe alle sich niederließen. Nun reichte Raimund die Platte mit dem Tafelspitz. Links von Mieczysław saß Herr August. August, August. In einem Anfall von anarchistischem Humor hatten ihm die Eltern den Nachnamen als Vornamen gegeben. Professor für Griechisch und Latein, und für einen Menschen, der im rumänischen Jassy geboren wurde, wirkten seine Gesichtszüge erstaunlich nordeuropäisch. Seine Haare glänzten von Brillantine, seine Hände waren sorgsam gepflegt. Er trug einen vornehmen hellgrauen Leibrock, um den Hals ein Celador-farbenes Foulard. Die dezenten Stoppeln hätten einer Rasur bedurft. Gewiss hatte sich der Professor der heutigen Aufregung wegen nicht rasiert. Den Platz daneben nahm der steife Breslauer ein. Walter Frommer, zugeknöpft bis unters Kinn, im Auge ein Monokel. Alle Augenblicke zog er ein schneeweißes Taschentuch hervor, auf dem ein Monogramm eingestickt war, wischte sich die schwitzende Stirn. Die roten Flecken auf seinen bleichen Wangen ließen auf Fieber schließen. Aber wer weiß, vielleicht war es auch nur das Geschehen, das ihm derart zusetzte. Da er kein Fleisch aß, lag auf seinem Teller, dem einzigen, der bereits gefüllt war, ein Häufchen Kartoffeln mit geschmolzener Butter übergossen, daneben blitzte heiter ein Spiegelei. Neben Frommer stand der Stuhl für den Hausherrn, Opitz, noch immer unbesetzt. Die um den Tisch Versammelten verharrten im Ungewissen, wie seine Trauer sich wohl äußern würde. Auf dem nächsten Platz wiederum saß Thilo von Hahn, Student aus Berlin, sehr schlank und bleich. Auch seine hohe, vorgewölbte Stirn bedeckten, ganz wie bei Frommer, glänzende Tröpfchen. Seine vom Fieber glasigen Augen schienen alles zu spiegeln, was sie sahen. Der junge Mann sah auf den Teller, auf das Stück Fleisch, als wäre es unmöglich, dieses etwas zu essen, das ihm gleichsam ein magisches Kunststück aus dem Weltall vor die Nase gezaubert hätte. Von Zeit zu Zeit warf er Wojnicz hoffnungsvolle Blicke zu, die ein Zeichen der Verbundenheit unter Gleichaltrigen suchten. Mieczysław wusste nicht recht, wie darauf reagieren. Er ließ seinen Blick einen Platz weitergleiten, zu dem stattlichen Mann mit dem üppigen grauen Haarschopf. Grauer Löwe, so hatte er ihn in Gedanken für sich genannt, Longinus Lukas aus Königsberg. Von sich selbst sprach Lukas als Gentleman, wobei er die Wangen einzog, als verkoste er in der Rolle eines Kellermeisters einen Wein fragwürdiger Herkunft. Eine Freude war es, ihn anzuschauen. Er wirkte wie die Verkörperung der Gesundheit, gut gebaut, mit männlich breiter Brust. Kaum zu glauben, dass er krank sein sollte. Sein Alter war schwer einzuschätzen. Er trug ein Jackett aus englischem Tweed und einen handgestrickten Pullover aus graphitgrauer Wolle. Beides wirkte schon recht abgetragen und hatte sicher bessere Zeiten gesehen. Endlich stand Wilhelm Opitz in der Tür. Wortlos musterte er die Anwesenden, was die Spannung noch steigerte. Dann wanderte sein Blick zur Mitte des Tisches, wo noch vor wenigen Stunden der Leichnam seiner Gattin gelegen hatte. »Ich muss Ihnen offiziell mitteilen, den Tod meiner Frau mitteilen. Ich weiß, dass die Art und Weise, dass die Umstände...« Alle erhoben sich von ihren Plätzen, und das Scharren der Stuhlbeine übertönte die Worte des Hausherrn. Als erster trat Herr August zu Opitz, um zu kondolieren. »Unser aufrichtiges Beileid. Entsetzlich.« Und er verstummte, als wollte er die Unmöglichkeit illustrieren, die eigenen Gefühle in Worte zu fassen, um dann ein banales »Aber wissen Sie, das Leben muss weitergehen« hinzuzufügen. Die anderen wiederholten ähnliche Sätze in verschiedenen Konfigurationen, während sie der Reihe nach zu Opitz kamen, um ihm die Hand zu schütteln. »Ich hatte vor, mein Abendessen alleine einzunehmen«, sagte Opitz. »Doch wenn die Herren gestatten, dass ich bei Ihnen bleibe, es wäre ein gewisser Trost für mich. Haben Sie nichts dagegen, wenn ich mich als Witwer Ihrer Runde anschließe?« Hier lächelte er schwach. Es sollte wohl der Versuch eines Scherzworts sein. »Leider musste sich jetzt Raimund um das Abendessen kümmern. Ich hoffe, es ist genießbar.« Als sie wieder Platz genommen hatten, breitete sich für eine Weile Stille aus, die nur unterbrochen wurde von einem Räuspern, dem dezenten Knarren eines Stuhls und den Geräuschen, die entstanden, wenn das Geschirr mit den Kartoffeln und dem Fleisch weitergereicht wurde. »Nun denn, trotz des betrüblichen Augenblicks möchte ich es sagen«, ließ sich Lukas vernehmen, »was die Frauen wollen, wir werden es nie erfahren.« Und er machte sich daran, sein Fleisch zu zerschneiden. Wojnitsch klangen diese Worte doch als etwas zu schroffer Kommentar dessen, was sich ereignet hatte. Das Fleisch war ausnehmend zäh. Raimund hatte das Essen in Eile gekocht, ohne rechte Sorgfalt, doch wen wollte das wundern? An diesem Abend hätten sich die Gäste durchaus auch mit Brot und Käse zufrieden gegeben oder wären ins Restaurant des Sanatoriums gegangen. Wilhelm Opitz aber, gewissenhafter Gastgeber, der er war, hatte entsprechende Anweisungen für das Abendessen gegeben. Sie aßen schweigend, der eine mehr, der andere weniger betroffen von dem, was vorgefallen war. Außer einem Bitte, Danke und gelegentlichem Räuspern wurde nichts weiter geäußert. Und es schien, als wäre allein Wojnitsch bewusst, dass sie an demselben Tisch speisten, auf dem zur Mittagszeit noch ein Leichnam gelegen hatte. Vermutlich war das der Grund, weshalb er es nicht über sich brachte, das Besteck in die Hand zu nehmen. Sein Tischnachbar, Herr August, hatte ihm bereits ein Stück Tafelspitz auf den Teller gelegt und zuvorkommend Soße darüber gegeben. Mjetschiswaf aber sah etwas anderes vor sich. Der Teller stand eben dort, wo zuvor ein Bein der Gattin des Hausherrn gelegen hatte. Gefalteter Stoff, ein Strumpf, Muskeln und Haut. Herr August war geneigt, unangenehme Eindrücke rasch zu vergessen. Zudem hob der Anblick des Fleisches sichtlich seine Laune. Während er sich daran machte, es zu verzehren, ließ er sich in der Stille als Erster vernehmen. »Ich bin der Meinung, lieber Freund«, hier wandte er sich an Opitz, »dass wir uns in keiner Weise schuldig fühlen sollten, dass wir diesen Menschen nicht zurückgehalten haben, dass wir nicht vorzubeugen wussten, dass... Es heißt schließlich, dass wir nur dann rational zu handeln vermögen, wenn wir in der Sphäre des Rationalen verbleiben. Wo fremde Motivationen unserem Verstande sich entziehen, bleibt uns allein, Ruhe zu bewahren.« »Danke, Herr Professor, das haben Sie treffend erfasst«, sagte Opitz und zerdrückte mit der Gabel seine Kartoffeln. »Ich kann die Herren trösten. Wissenschaftliche Untersuchungen haben erwiesen, dass das Gehirn der Frauen gänzlich anders funktioniert. Ja, es ist auch anders aufgebaut«, meldete sich Walter Frommer zu Wort. »Vor allem ist es eine Frage der Größe. Und dann sind auch völlig verschiedene Bezirke von Bedeutung. Wo beim Mann der Sitz des Willens ist, befindet sich bei den Frauen die Begierde. Und wo beim Mann das Verständnis für Zahlen und allgemeine Strukturen angesiedelt ist, sitzt bei den Frauen die Mutterschaft.« Fürwahr, das Gehirn des Weibes ist, wie objektive Forschungen ergeben haben, schlicht und ergreifend kleiner, unterbrach ihn mit autoritärem Ton und vollem Mund der graue Löwe.
Nun, zuweilen, wenn wir uns mit Frauen unterhalten, fuhr der bis unters Kinn zugeknöpfte Frommer fort, können wir den Eindruck gewinnen, als gäben sie vernünftige Antworten, als dächten sie so wie wir. Doch ist das eine Illusion. Sie imitieren. Diesem Wort verlieh er besonderen Nachdruck. Sie imitieren unsere Art des Gesprächs. Und manche von ihnen, das muss man zugestehen, haben es recht weit darin gebracht.
Sie imitieren also.
Opitz hielt inne, als hätte er etwas ganz Bestimmtes im Sinn. Und sie wissen nicht einmal, dass sie's tun. Sie handeln reflexartig, folgen ihrem Instinkt. Die Männer kauten wieder eine Weile schweigend das zähe Fleisch. Hätte der Anstand es nicht verboten, Wojnicz hätte seinen Bissen am liebsten ausgespuckt. Es half nichts, er musste ihn hinunterzwingen.
»Werter Hausherr«,
ließ sich August August vernehmen, und Wojnicz fürchtete schon, er wollte einen Toast aussprechen.
»Werter Hausherr, die Unwissenheit plagt uns. Ich möchte nicht aufdringlich sein, und ich sage es im Namen aller hier Versammelten, es wäre für uns leichter, wenn Sie uns sagen könnten, was geschehen ist. Ich hoffe, es ist nicht unhöflich, wenn ich diese Bitte äußere.«
»Ich stimme Ihnen zu«,
mischte sich wieder der graue Löwe aus Königsberg ein und hob ein auf die Gabel gespießtes Stück Fleisch in die Höhe.
»Die Unruhe rührt vom Unwissen her. Nun denn, wir wollen Männer sein und uns die Wahrheit ins Gesicht sagen, wie furchtbar sie auch sein mag.«
»Was hat Sie zu dieser schrecklichen Tat bewogen?«
fuhr August fort.
»Gestern noch habe ich Sie gesehen, und heute schon weilt Sie nicht mehr unter uns.«
Stille trat ein. Opitzens Gesicht war nicht zu erkennen. Er hielt den Kopf gesenkt, starrte auf den Teller, stocherte mit der Gabel in den Kartoffeln.
»Ich weiß es nicht«,
sagte er schließlich. Und eine Ratlosigkeit schwang in seiner Stimme, die glaubwürdig erscheinen ließ, was er sagte.
»Ich weiß es nicht.«
Er blickte in die Runde, und Wojnicz hätte seinen Kopf verwettet, dass er Tränen in Opitzens Augen sah.
»Vielleicht hatte sie Sehnsucht nach ihrer Familie. Sie kam aus Böhmen.«
Er drehte sich auf dem Stuhl um, deutete auf die Fenster, die Berge, hinter denen Böhmen lag. Ein längeres Schweigen trat ein, das zerlöchert wurde vom unangenehmen Knirschen der Gabeln, die auf den Tellern ein zähes Ringen mit dem halbgaren Fleisch ausfochten. »Wir können die Tat einer Frau nicht als im vollen Bewusstsein vollzogenes Handeln betrachten«, ließ Frommer sich erneut vernehmen. »Die Psychologie der Frau hat bewiesen, dass die Frau zugleich Subjekt und Objekt ist. Somit können auch ihre Entscheidungen nur bedingt als bewusst angesehen werden.« Lukas, der, wie Wojnicz, mit dem Fleisch nicht zu Rande kam und davon ablenken wollte, dass er das Besteck niederlegte, mühte sich, das Abendessen mit einem milden Akzent zu beenden.
»Das Weib ist von seiner Natur her zarter und empfindlicher. Deshalb neigt es häufig zu unbedachten Taten.«
»Nach allem, was sich hier zugetragen hat«, begann Frommer. Doch stockte er dann, als hätte er mitten im Satz vergessen, was er sagen wollte. Die anderen warteten, dass er fortführe, und als auf diese ersten Worte nichts mehr folgte, fuhren sie ihrerseits fort, schweigend das widerständige Fleisch zu kauen. Auch Wojnicz saß wie erstarrt da, gleichsam geknebelt durch den Bissen in seinem Mund. Fragen gingen ihm durch den Kopf, zu diesem, zu jenem, doch war er außerstande zu sprechen. Endlich gelang es ihm, verstohlen das Stück Fleisch in sein Taschentuch zu spucken, das er sogleich in der Hosentasche verbarg. Begünstigt wurde das Manöver dadurch, dass die Aufmerksamkeit der am Tisch Versammelten auf den Hausherrn sich richtete, der nun zur Kredenz ging, während Raimund unbeholfen die Teller abräumte, eine Karaffe mit Wasser umstieß und Besteck auf den Boden scheppern ließ, um selbiger einen hausgemachten, angesetzten Likör zu entnehmen. Allein der Anblick des Trunks sorgte dafür, dass die Spannung am Tisch sich merklich löste.